Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Die Plattform hört ihr am Donnerstag um 16 Uhr. Und wir haben selbstverständlich immer einen Gast und einen Moderator. Und ich war schon lange nicht mehr da. Für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und wir haben selbstverständlich, wie es sich für die Plattform gehört, einen Gast. Heute einen Gast unter anderem von der Stadt Ulm. Denn er hat mehrere Funktionen. Der eine oder andere kennt ihn auch in anderen Funktionen. Und ich begrüße sehr herzlich den lieben Uwe Brennenstuhl von der digitalen Agenda der Stadt Ulm. Hi Uwe.
Hallo Frank, schön hier zu sein.
Du sitzt auf der anderen Seite, ganz ungewohnt, denn du bist nicht nur bei der Stadt Ulm, sondern du bist auch DJ und du bist auch Kollege und Redakteur hier. Am Anfang darfst du dich selbstverständlich vorstellen. Bitte erzähl mal, was du denn alles so machst, mit wie vielen Hüten du auf deinem Haupthaar dahergekommen bist.
Ich würde mich mal ein bisschen auf die aktuellen Hüte beschränken und die alten Hüte weglassen, die ja doch schon ein paar Jahrzehnte her sind. Aktuell bin ich natürlich in der Sendung Jason involviert mit dem Roland Jetter und, oh Wunder, mit dem Frank, der vor mir steht. Ganz neu bei uns als Mitglied, muss vielleicht einfach mal erwähnt werden. Also Jason bin ich seit 2017 involviert, jeden Sonntagabend ab 20 Uhr für Menschen, die einfach auf Jazz stehen und zwar über den kompletten Globus verteilt in all seinen Spielvarianten. Dann gibt's natürlich den zweiten Hut, das passiert seit 2016 mit den Rhythm Fellows. Ich selbst bin seit über 30 Jahren als DJ unterwegs in allen Varianten und Formaten und habe 2016 mit bekannten Freunden, Kollegen ein Kollektiv gegründet, das sich großer Beliebtheit erfreut. Wir bespielen diverse Locations, Me and All Hotel und ich hatte auch letzte Woche zum Beispiel in Memmingen einen Auftritt, da ging es ums Kulturenfestival. Das heißt, wir sind sehr breitbandig unterwegs und die Idee dahinter ist natürlich, dass man einfach sagt, Quality Music in the Mix. Also gute Musik, ich sage mal, gute Musik ist nachhaltige Musik, die einfach nicht nach zweimal Hören auf den Keks geht, sondern im Idealfall ein bisschen hängen bleibt und ein bisschen Anspruch und Überraschung mitbringt. Und da sind wir mittlerweile, ich würde sagen, aktuell 12 oder 14 Personen. Frank, du gehörst ja auch dazu, musst dich gleich mal mit ins Boot nehmen und freuen uns einfach dran, gute Musik zu spielen und freuen uns noch mehr, wenn die Menschen das auch noch gutieren.
Das machst du also sozusagen in den dunklen Nächten, wenn du dich in den Gassen und in Lokalitäten rumtreibst, zu deinem Vergnügen, aber du lebst ja nicht davon, dein Hauptbroterwerb, der ist ja die Stadt Ulm und da genauer gesagt die digitale Agenda. Die Stadt Ulm, die kennt wohl der jeder von uns, hoffe ich mal, der hier zuhört. Die machen ganz, ganz viele Sachen. Von der digitalen Agenda haben vielleicht noch nicht alle Leute etwas gehört. Das ist ja auch ein Grund, warum du heute unser Gast bist. Erzähl doch mal, was ist denn überhaupt die digitale Agenda?
Du wirst lachen, ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange bei der Stadt Ulm, sondern erst seit September 23, also noch nicht mal ganz ein Jahr und habe mir diese Frage vorher auch gestellt, was ist denn bitte diese digitale Agenda und habe mich dann mal mit dem Thema beschäftigt und dann kamen da Dinge auf, die mich tatsächlich fasziniert haben, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine richtig coole Stadt und die machen richtig klasse Sachen, da wäre ich gern Teil davon. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mich auf die damals offene Stelle beworben habe und gesagt habe, da will ich mitmachen und da habe ich Lust drauf. Die digitale Agenda ist tatsächlich seit gut zwei Jahren eine neue Abteilung der Stadt Ulm, die direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt ist und ist aber auch unterteilt in zwei Hauptbereiche. Das ist einmal das wahrscheinlich relativ bekannte Verschwörhaus. Das Verschwörhaus gibt's ja schon seit einigen Jahren und das ist im Prinzip immer so ein bisschen als Schnittstelle zu den Bürgern zu sehen. Das heißt also, wenn digitale Themen aufkommen, nicht nur digital, also ich habe mit einem Kollegen, der das leitet, gesprochen, er hat seit letztem Jahr, er hat auch erst im Juli angefangen, 437 Veranstaltungen gehabt, also da ist richtig was geboten und das geht tatsächlich von Digitalität für Mädchen über elektronische Nähmaschinen, die man programmieren kann mit Schnittmustern, bis Ukraine-Hilfe, bis jugendaktiv, Jugendforschungszentrum kommt demnächst rein. Also da passieren unglaubliche Dinge, die man vielleicht noch gar nicht so mitbekommt. Und mein Job ist tatsächlich das Gegenteil. Also ich stehe gar nicht so in der Öffentlichkeit, was ich aber auch ein bisschen ändern möchte durch meinen Besuch heute. Ich bin der Teamleiter Smart City. Und das ist auch so ein Wort, das man immer mal so gehört hat, oft in Verbindung mit großen Städten, Dubai, Amsterdam, New York, was auch immer. Aber keiner das so richtig in Ulm verortet. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen drauf schauen, was heißt denn eigentlich Smart City? Also smart, wenn man es direkt übersetzt, dann ist es eine kluge, schlaue, in Ulm hat man es anders definiert, clevere Stadt. Und es geht letztendlich natürlich um Digitalisierung. Das heißt also, digitale Agenda ist nicht die IT-Abteilung der Stadt Ulm, die sich darum kümmert, dass hier alles digital funktioniert, sondern wir sind dafür da, Zukunftsthemen in die Stadt zu transportieren und ganz wichtig, Digitalisierung nicht nur die Digitalisierung wegen zu machen, sondern auch zum Nutzen der Bürger. Und das ist im Prinzip auch meine Aufgabe, dass ich einfach schaue, was wir für Maßnahmen umsetzen, die letztendlich auf solche Dinge wie eben Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz etc. einspielen und denken das auch sehr synergetisch.
Und kann das dann alles sein, Hauptsache digital?
Mit diesem Hauptsache digital hadere ich immer so ein bisschen, denn Digitalisierung, nur dass es digital ist, halte ich für absoluten Unsinn. Ich komme tatsächlich aus einem sehr digitalen Umfeld und habe da sehr, sehr viel erlebt. Hui, eine neue App, die kann Schubidu. Die brauchen jetzt alle, aber keiner sagt dazu, warum man das braucht. Und ich sage immer, die beste Digitalisierung ist eigentlich die man erst bemerkt, wenn sie weg ist, weil man sie dann vermisst. Das heißt also, das sollte uns im Idealfall eigentlich nur eine Hilfestellung im Leben sein, dass man sagt, Dinge funktionieren einfacher.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die digitale Agenda. Wie viele Leute arbeiten denn da? Und du hast ja zwei Bereiche schon angesagt, Verschwörhaus. Was gibt's da nochmal, dass man ganz kurz nochmal so vorstellt, dass man so eine Ahnung hat, wie viele Leute es eigentlich sind und was sie so grob alles machen. Und dann kommen wir genauer auf deine Tätigkeit.
Genau, ich habe es tatsächlich jetzt auch mal nur ganz grob auf die öffentlichkeitswirksamen Bereiche runtergebrochen, weil ich natürlich noch zwei liebe Kolleginnen habe, die in ähnlicher Funktion unterwegs sind, die aber natürlich im Hintergrund arbeiten, was man so leider gar nicht mitbekommt. Das ist ein Orga- und Finanzteam, also das Ganze kostet ja auch Geld, da muss sich auch jemand drum kümmern. Und es gibt noch eine Kollegin, die sich auch um einen europäischen Austausch bemüht. Das heißt, europaweit wird das Thema Digitalität ja auch gedacht, das kriegen die Menschen auch in den Medien mit. Und die Kollegin ist da sehr nah am Zahn. Das heißt, wir hatten jetzt auch einen stadtweiten Austausch, zum Beispiel mit Finnland. Also wir denken da innerhalb der EU schon relativ weit und gucken einfach, was andere machen. Das hat einen Namen, nennt sich Best Practice. Man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern kann einfach mal sagen, okay, was von anderen Dingen aus Stadt XY in Europa kann ich vielleicht in Ulm gewinnbringend einbringen.
Das Verschwörhaus, dessen Leiter ja auch eine Radio Free FM Vergangenheit hat. Bei Free FM bilden wir hier die Führungskräfte der digitalen Agenda anscheinend aus.
Genau, wir gehen alle dahin.
Das ist ja so ein bisschen der, kann man sagen, so ein niederschwelliger Anlaufpunkt für alle. Kann man das so grob zusammenfassen?
So kann man das sagen, ja.
Also das heißt, da ist jeder willkommen, vorbeizuschneiden und zu probieren, zu machen, zu tun.
Genau.
Also nicht wie ein Jugendhaus, aber vom Prinzip her, jeder kann kommen und Spaß haben.
Quasi. Genau, es geht um Niederschwelligkeit. Also ich lade alle ein, einfach mal die verschwörhaus.de-Seite zu besuchen. Da ist das sehr, sehr ausführlich beschrieben. Es gibt auch Social Media, alles Mögliche. Wir verraten es jetzt einfach mal, das ist der Bernd Leitner.
Ist kein Geheimnis.
Nein, ist kein Geheimnis. Und der macht das auch ganz wunderbar. Der ist auch entsprechend langjährig erfahren, war lange in Laubheim im Kulturhaus, war auch schon Geschäftsführer bei Free FM. Daher ist die Brücke geschlagen. Und er hat natürlich ein Team, ich hatte ein Team. Deine Frage von vorhin, also sind aktuell so knapp 20 Leute etwa.
Also eine relativ, also klar, es gibt natürlich bei der Stadt Ulm deutlich größere Abteilungen.
Definitiv.
Aber dafür, dass man sagt, man gönnt sich das mit 20 Leuten, ich sag mal so, mit 20 Leuten kannst du schon was bewirken. Es ist nicht so, dass da zwei Leute mit dem Computer vor sich hin wursteln, unbemerkt, sondern es ist schon, ihr habt schon eine gewisse Power auch da hinten dran.
Ja, also es kann natürlich immer mehr sein, aber den Satz sagt jeder, das ist ganz klar. Es ist schon eine Mammutaufgabe, muss man ganz klar sagen, weil man natürlich in so einer Stadt nicht einfach sagen kann, ich kehre so vor meiner Haustür, mache irgendwas Digitales und dann ist gut, sondern man muss natürlich hier schon mit der ganzen Stadt zusammenarbeiten, allem voran natürlich mit den Bürgern, mit der Verwaltung, die ja auch nicht nur aus einem Gebäude im Rathaus besteht, und dann natürlich auch mit der Industrie und Wissenschaft. Das heißt also, wir sind auch vernetzt mit den Hochschulen, wir sind vernetzt natürlich mit der Industrie, weil wir ja auch nicht einfach vor uns hinwursteln wollen, sondern weil wir ja möglichst nachhaltig auch im Sinne von Verstetigung arbeiten wollen. Das heißt, wir wollen Dinge an den Start bringen, die der Stadt Ulm auch nach unserem Projekt zukünftig weiterhelfen. Und das muss man natürlich vielleicht auch erklären. Also uns gibt es natürlich, wir sind entstanden aus einem Bundesprojekt zur Digitalisierung, Smart Cities. Das Modellprojekt Smart Cities, das wurde vor einigen Jahren von der damaligen Regierung aufgesetzt, wo man gesagt hat, Deutschland muss digitaler werden. Es gab einen Wettbewerb, den haben damals 73 Städte gewonnen. Das ging mehrstufig, es gab quasi drei Staffeln, wo man sich da bewerben konnte. Und da ist eben Ulm relativ früh mit eingestiegen, weil sie diese Chance gesehen haben. Und daraus gab es dann Bundesgelder, die, und das ist eigentlich der schöne Teil, der Stadt Ulm zugutekommen und mit denen wir möglichst Gutes für die Stadt tun möchten.
Was macht die Smart City? Wie machst du die Stadt Ulm so smart?
Wie mache ich sie smart? Ich gehe mit dem Lötkolben los.
Und dann geht's viel Erfolg. Rum. Dann sind 20 Leute vielleicht doch etwas wenig.
Genau, morgens fangen wir früh an. Nein, gar nicht. Also man kann das natürlich gar nicht so trennen. Ich habe das Verschwörhaus extra jetzt auch reingebracht, weil das natürlich auch einen bekannteren Teil darstellt und in der Wahrnehmung vielleicht auch schon ein bisschen länger existiert. Und das sind auch nicht zwei grundverschiedene Dinge, sondern wir arbeiten natürlich entsprechend zusammen. Also ich kenne den Bernd ja auch schon einige Jahre oder gar Jahrzehnte. Das heißt also, wir stimmen uns da ab, wo wir einfach sagen, was aus der Smart City muss auch im Verschwörhaus mal stattfinden, um auch einfach die Bürger mitzunehmen. Also gerade Bürgerbeteiligung ist zum Beispiel bei uns ein ganz großes Thema. Es gibt eine Beteiligungsplattform. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir eben nicht nur mit der Verwaltung, mit der Industrie und der Wissenschaft zusammenarbeiten, sondern uns ganz wichtig ist und auch unserem neuen OB, dass wir die Bürger mitnehmen. Das trifft sich ganz gut mit dem Vorhergesagten, dass ich einfach sage, Digitalisierung nicht der Digitalisierung will. Und da kann sich eigentlich jetzt schon jeder mal ein bisschen schlau machen. Das heißt einfach, beteilige dich am stück.ulm.de und dort kann ich mich entsprechend registrieren und kann zu Dingen Stellung nehmen. Das ist also aktuell eine digitale Plattform. Aber wir denken es natürlich auch analog. Es gab vor kurzem eine Veranstaltung, die war dann wieder im Verschwörhaus, weil da natürlich wunderschöne Räume sind, wo wir einfach ein World Kaffee abgehalten haben zu einer Maßnahme von uns, wo wir eigentlich jeden eingeladen haben, wo wir gesagt haben, hey, guck's dir mal an, wir stellen es dir mal vor, was wir da eigentlich so uns gedacht haben, damit einfach das Verständnis auch so ein bisschen steigt. Und gleichzeitig würden wir aber gerne hören, wo deine Sorgen sind, wo deine Bedenken sind oder vielleicht im Idealfall du für welche Ideen hast.
Erzähl doch mal konkret, was war das jetzt für ein Thema? Das Thema habt ihr vorgeschlagen? Ihr
genau, da ging es um was ganz Konkretes.
Was war das beispielsweise da jetzt, wo du gemeint hast, die Veranstaltung?
Ja, das ist auch was aktuell sehr in der Wahrnehmung der Bürger ist. Es geht um den Lederhof, der ja gerade so intern ein bisschen in Blaustrand umbenannt wird. Für die, die es noch nicht kennen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, so wie das durch die Medien ging, das ist dieses Gelände zwischen dem Parkhaus Deutschhaus und dem Xinedom-Kino. Da fließt die Blau durch und da gibt es ein schönes Areal mit Sträuchern, Bäumchen, ein Fluss, es gibt Stufen. Also auf den ersten Blick ist es da einfach wunderschön, muss man wirklich sagen, rechnet man gar nicht. Aber der Platz hat mittlerweile so ein bisschen eine andere Wahrnehmung in der Bevölkerung. Und zwar einfach als Gefahrenzone, man traut sich da eigentlich nicht hin. Das liegt einfach auch daran, dass da, ja, ich überlege gerade, wie ich es am besten umschreibe. Natürlich einfach auch viele Menschen sind, die eher so im Dunkeln agieren. Vielleicht könnte man so am ehesten sagen, es gibt Schwierigkeiten mit Kriminalität, Drogen. Und das ist natürlich nichts, wo ich am Sonntagnachmittag mit meiner Familie hin will, geschweige denn abends. Und hier gibt es einfach ein Konzept, das auch mit den anderen Abteilungen der Stadt Ulm zusammen erarbeitet wird, wo man einfach sagt, wie schafft man es, dass man die Menschen, die dort sind und Dinge tun, die vielleicht nicht der Otto-Normalverbraucher tut, nicht vertreibt, sondern inkludiert. Denn die einfache Lösung ist ja sehr, sehr oft in allen Städten in der Welt, sobald ich in der Nähe vom Bahnhof bin, wird es ein bisschen spannend. Und dann schickt man irgendwelche Polizisten hin, die Menschen vertreiben und dann findet sich halt irgendwo relativ schnell ein neuer Platz, wo das Ganze eins zu eins genauso weitergeht. Und das ist eigentlich eine Sache, die man endlos betreiben kann. Und deshalb wird hier versucht, ein komplett neuer Ansatz zu fahren. Das heißt also, wir haben da zum Beispiel die Kulturabteilung, dass man einfach das Ganze kulturell etwas auffrischen kann. Genauso haben wir natürlich auch die Sozialabteilung. Es gibt Sozialarbeiter vor Ort, die sich einfach auch mit den Menschen näher auseinandersetzen. Auch dort sind natürlich Bedürfnisse da. Und gleichzeitig sind wir jetzt als digitale Agenda in der Form eingebunden, dass wir versuchen, mit einer digitalen Lösung die Aufenthaltsqualität zu steigern. Also, dass man einfach sagt, okay, ich habe hier keine Angst, es ist kein Angstraum, sondern ich fühle mich hier sicher. Dazu haben wir auch was relativ Neues gestartet, einen sogenannten Innovationsmotor. Das lässt sich auf der Seite der Stadt Ulm relativ gut finden und nachlesen, wo wir einfach gesagt haben, wir binden gleichzeitig auch die Start-up-Szene ein. Das heißt also, die Wirtschaft, nicht die üblichen Verdächtigen, sondern wir möchten, dass da was Neues, Kreatives entsteht. Dazu gab es jetzt einen Wettbewerb, bei dem wir 3x20.000 Euro ausgelobt haben, wo wir gesagt haben, liebe Startups, bewerbt euch drauf. Die besten drei bekommen jeweils 20.000 Euro. Mit denen können sie quasi einen Prototypen bauen von ihrer Idee einer gesteigerten Aufenthaltsqualität. Und dann gibt's da eine unabhängige Jury, die dann quasi den Sieger prämiert, der dann wiederum 100.000 Euro bekommt und damit das Ganze dann direkt umsetzen kann. Diese Siegerprämierung gab es jetzt. Vorletzte Woche gab es eine große Pressekonferenz mit dem OB Ansbacher, der den auch verkündet hat. Und das ist jetzt zum Beispiel ein digitaler Begleiter geworden. Digitaler Begleiter, das sind aktuell zwei Kameras aus dem Prototypenstatus, die eigentlich, man hat parallel eine App, bei der ich mich quasi per QR-Code anmelde, wenn ich dieses Areal betrete. Und dann werde ich digital begleitet von diesen Kameras, werde aber nicht gesehen, weil ich als Person verpixelt dargestellt werde. Gleichzeitig aber registriert wird, also ohne dass jemand gucken muss, ob ich mich irgendwie unnatürlich verhalte. Das heißt, ich falle zum Beispiel um und bleib liegen oder ich werde angegriffen. Und da steckt eine KI dahinter, die das dann auch erkennt und dann dementsprechend Meldung machen kann. Das heißt, ich habe also eine automatische digitale Begleitung. Also solche Dinge entwickeln wir dafür und von den anderen Abteilungen kommen natürlich auch tolle Ideen, wie man das als Kollektiv natürlich dann steigern kann. Und da kommen natürlich schon bei den Bürgern so Bedenken auf, ja wie, Datenschutz, werde ich da getrackt, ich bin der gläserne Mensch und man kennt das alles und das ist auch alles völlig berechtigt. Und deshalb ist es uns da sehr wichtig, sehr intensiv mit den Bürgern zu kommunizieren zu diesen Themen, dass wir ganz klar darstellen, was wir machen und was wir nicht machen.
Es ist ja der Lederhof ein sehr emotionales, spannendes Thema. Was kam denn da an diesem Tag von Seiten der Bürgerschaft für Sachen rein, wo du sagst, ja, ihr habt die Bürgerbeteiligung, das heißt, der Bürger darf auch mal schimpfen und alles blöd finden, das ist nicht so konstruktiv.
Unbedingt.
Aber kamen da dann auch wirklich Sachen, die ihr dann umsetzen könntet oder die euch zu denken geben oder die euch irgendwelche Denkanstöße mitgegeben haben?
Also wir haben zu meiner sehr großen und angenehmen Überraschung wahrgenommen, dass am Anfang schon fast schon eine angespannte Stimmung war. Oh Gott, die machen da jetzt wieder irgendwas und das ist doch alles neumodisch und unsinnig. Und nach diesen, ich glaube fast 2 Stunden waren es, die Menschen tatsächlich uns zurückgespielt haben und gesagt haben, okay, jetzt habe ich mal verstanden, was da eigentlich passiert und das ist ja eigentlich richtig cool, könnte man das noch machen? Also es hat einen kompletten Schwenk gemacht zu hin, was könnte man denn noch? Wäre das auch möglich und so weiter. Und da hat man bewusst auch ein bisschen gesponnen. Also es gab dann so Ideen, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Christo, wie er Plattformen am Lago di Seo ausgebracht hat, dass man den See begehen konnte. Also bis hin zu solchen Ideen kam da, was mich also total begeistert hat, ob man denn nicht über die Blau laufen könnte oder sowas, ob sowas auch machbar wäre. Und unabhängig davon, ob das dann tatsächlich machbar ist, finde ich es dann super, dass es bei den Menschen in der Form gezündet hat, okay, ich werde gehört und ich kann zumindest mal über meine Idee sprechen und man spricht vor allem mit mir drüber, was möglich ist und was nicht möglich ist und warum es vielleicht nicht möglich ist, aber was stattdessen möglich ist.
Wie geht es jetzt, bleiben wir beim Lederhof mal, geht es da jetzt weiter? Ist es punkto Bürgerbeteiligung oder war das jetzt quasi eine einmalige Veranstaltung oder gibt es dann noch quasi weitere Steps, wo die Bürger beteiligt werden?
Ja, speziell jetzt Lederhof. Genau, also es gibt, speziell zum Lederhof gab es das natürlich jetzt zu dem Wettbewerb, in Vorbereitung zu dem Wettbewerb, also da war noch gar nicht klar, wer gewinnt. Das war auch mit einer anderen kleinen Agenturen, einem kleinen Startup zum Thema Beleuchtung. Das war eigentlich auch sensationell, was sie sich da ausgedacht haben. Aber das wird es immer wieder geben. Das heißt also, wir sind jetzt beim Lederhof tatsächlich in der Phase, wo wir das Ganze gerade festzurren mit den Gewinnern und dann jetzt in die Umsetzung gehen, also diesen digitalen Begleiter vor Ort umsetzen. machen wir zusammen mit der Sand, das ist Sanierungsgesellschaft, das ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Ulm, wie vorhin auch erwähnt, Kulturabteilung. Das heißt, diese Gespräche, wie das Ganze zukünftig ineinander greift, die finden jetzt immer wieder ad hoc statt, wo man einfach sagt, wir haben Regeltermine, da treffen wir uns und wie können wir uns gegenseitig da helfen? Was gäbe es denn noch für Ideen? Das heißt, das startet jetzt alles gerade, diese Umsetzung dieses Projekts und es spricht überhaupt gar nichts dagegen, da immer mal wieder bei den Bürgern reinzuhören. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Maßnahmen.
Das heißt jetzt, diese Maßnahmen, die laufen jetzt erst an. Jetzt erkennt man noch nichts. Es hat sich aktuell schon am Lederhof was geändert oder noch nicht?
Es hat sich geändert, dass natürlich die Prototypen stehen. Mhm. Also der digitale Begleiter, der hängt schon. Den sieht man in Form von zwei vermeintlichen Kameras. Und das wird natürlich jetzt massiv ausgebaut. Wie das jetzt im Detail aussehen wird, das machen wir jetzt in der Umsetzung. Da ergeben sich sicherlich auch noch Synergien beziehungsweise neue Ideen, wie man das noch ein bisschen besser transportieren kann. Aber man wollte ja erstmal ein Thema jetzt bespielen. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass die anderen, die sich da beworben haben, dann alle raus sind in Schimpf und Schande, sondern dass man ja vielleicht dann auch das transferieren kann, wenn man es mal jetzt live gesehen hat. Oh, das ist ja eigentlich auch eine tolle Idee. Vielleicht kann man es in anderer Form auch implementieren.
Was entgegnet ihr den Bedenkenträgern, die sagen, Überwachungsstaat, alles wird aufgezeichnet, jeder Kriminelle oder Verdächtige wird jetzt gefilzt, die Polizei kommt und ihr zeichnet quasi die Bürger komplett auf. Was entgegnet ihr da?
Also da hast du jetzt natürlich ganz viele Dinge zusammengemischt und ich würde dir unterstellen, dass du es mit Absicht gemacht hast. Also zum einen ist es natürlich schon so, dass es mir immer so ein bisschen das Grinsen ins Gesicht treibt, wenn die Menschen eine Kamera sehen und dann gleich sich überwacht fühlen und dann aber auch in diesem Wissen jetzt, wir machen das ja bewusst so, dass das automatisch verpixelt wird und da lassen sich keinerlei Rückschlüsse ziehen auf die Person. Was man wirklich macht, ist, dass man die Person zum Beispiel anhand ihrer Bewegungen sicher identifizieren kann. Also jeder hat so ein eigenes Bewegungsmuster. Das heißt, also Kamera 1 erkennt, das ist diese Person. Die hat keinen Namen, kein gar nichts, aber anhand des Bewegungsmusters weiß man auch bei Kamera 2, das ist immer noch dieselbe Person. Dass sie nicht irgendwo reingezogen wird und dafür ein anderer weiterläuft. Das ist was uns wichtig ist, dass wir das sicherstellen. Aber wer das ist, ist uns völlig egal. Und gleichzeitig sind die Bürger da ja auch immer so ein bisschen doppeldeutig unterwegs. Also ich muss mir nur Social Media Accounts anschauen. Also da ist es ja vollkommen wurscht, was ein Facebook, ein Google oder sonst was von einem weiß. Ne?
Da entscheide ja ich, was ich für Daten gebe. Da sage ich, ich gebe Facebook die Daten.
Das würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben. Also.
Aber wenn ich über den Platz laufe und gefilmt werde, dann kriege ich das ja vielleicht noch gar nicht mit. Aber es ist gewährleistet, dass also weder persönliche Daten erhoben werden, noch Leute identifiziert,
natürlich.
Noch gefilmt werden. Aber es gibt es jetzt schon eine Verknüpfung mit Rettungsleitstelle, mit Polizei, dass dann automatisch, wenn dann der Buddy droppt, dass dann automatisch ein Notruf bei der Polizei eingeht?
Also im ersten Moment muss man hier immer so ein bisschen mit Input-Output denken. Das heißt also, Input kommt jetzt tatsächlich über diese Kameras mit der KI hinten dran. Und es gibt natürlich die Möglichkeit des Outputs. Wie das aussieht, das definieren wir. Ob das jetzt eine Meldung im Parkhaus ist oder ob das eine Meldung bei der Polizei ist. Vielleicht geht auch einfach das Licht an. Kann ja auch sein. Das hat ja auch schon einen Effekt. Wenn es eine vermeintlich dunkle Ecke ist und plötzlich ist es taghell, da fühlt sich ein Angreifer plötzlich so überhaupt nicht mehr wohl. Mhm. Manchmal sind es ja so kleine Dinge, aber wir sind tatsächlich diesbezüglich mit dem LKA in Stuttgart in Kooperation, die uns jetzt auch in Kontakt zur hiesigen Polizei machen. Das heißt, also, es gibt da schon ein gesteigertes Interesse, denn auch jetzt immer mehr Polizei irgendwo hinschicken, das ist ja auch eine Personalfrage. Ja, also,
und ob das den Platz dann aufwertet, wenn der permanent von
nicht,
der Polizei
eher nicht.
Macht,
ist es auch genau. Frage. Also das heißt, also es gibt von allen Seiten Bestrebungen, dass man sagt, wie kann man das so lösen, dass die Menschen sich sicher fühlen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich mich überall in dieser Stadt sicher fühlen kann, ohne dass gleich 10 Bewaffnete neben mir stehen.
Mhm. Und das ist ein Beitrag von der digitalen Agenda von unserem heutigen Gast Uwe Brennenstuhl. Lederhof, ganz aktuelles großes Thema, wo ihr dran seid. Ihr wollt ja nicht im Stillen vor euch hin wursteln und euch selber toll finden, sondern ihr seid ja, kann man so auch sagen, Dienstleister für die Bürger. So, was kommt jetzt, wir hatten das Beispiel Lederhof, was kommt jetzt beim Bürger draußen an, dass ihr in eurem Verschwörhaus vor euch zusammenbrodelt, in eurem geheimnisvollen
Zaubertrank. Also wir sind ja nicht das Verschwörhaus,
aber in dem Gebäude des Verschwörhauses.
Wir sitzen drauf, ja, wir sind im zweiten Stock. Also falls uns jemand mal suchen sollte, da hocken wir wirklich ein bisschen in den Kämmerchen, also da sind wir gar nicht so mit Öffentlichkeit.
Versteckt, ihr seid gut versteckt.
Wir sind gut versteckt, genau. Uns erreicht man nur über ein spezielles Treppenhaus. Aber gut, sei es drum. Was der Bürger hat, ich glaube, ich habe es vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Zum einen, er wird gefragt durch die Beteiligungsplattform. Über den Lederhof geht es auch um Sicherheit. Er hat davon, ich versuche es mal aus einem privaten Beispiel, so wenn ich eine Städtereise mache, dann mache ich die ja, weil ich was sehen möchte, weil ich eine Stadt erleben möchte. Und die möchte ich eigentlich positiv erleben. Also ich gehe jetzt in der Regel nicht Ghetto-Cooking, sondern ich möchte eigentlich eher schauen, wo ist es schön, wo möchte ich verweilen, wo möchte ich mal ein Eis essen im Sommer. Und wenn wir es schaffen, dass unsere Stadt von der Aufenthaltsqualität gesamt so dargestellt wird, auch mit einer zukünftig neuen Fußgängerzone, dann haben wir, glaube ich, ziemlich gewonnen, weil Ulm erfreut sich natürlich großen Zustroms, also einmal touristisch und andererseits auch von Bürgern. Das ziehen viele Menschen nach Ulm, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Stuttgart 21, also wer in Stuttgart arbeitet, lebt angenehmer in Ulm. Er kommt jetzt schon auf, genauso ist es auch mit München. Also das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass wir sehr, sehr viele Menschen zukünftig noch haben, die in Ulm wohnen wollen. Und das sollte natürlich möglichst lebenswert sein. Und man kann natürlich Plan A machen und eine Betonburg neben die nächste stellen. Oder man nimmt einfach sehr intelligent das Thema wahr und schaut, was haben wir denn schon und wie können wir das verbessern. Das heißt also letztendlich die Lebensqualität, von der wir alle was haben, ne?
Und was kann da der Beitrag von euch sein? Weil die Lebensqualität, da denke ich ja nicht unbedingt jetzt sofort erstmal an digitale Maßnahmen, weil ich will ja einen schönen Donaustrand, schöne Cafés, einkaufen, Museum oder whatever. Genau. Was ist dann der digitale Part dabei?
Also der digitale Part, der geht immer mit. Das ist eine Hilfestellung. Also am Lederhof hatte ich ja gerade eben schon beschrieben, es geht um Aufenthaltsqualität in der Form, dass ich mich sicherer fühle. Dann gibt's aber auch natürlich den Punkt, dass ich einfach sagen muss, naja, Bäume, wir nehmen die wahr als Anwesen. Wir haben alle keine Ahnung, wie viele da eigentlich um uns rumstehen. Ich bin selbst erschrocken, wie viele die Stadt Ulm hat. Das merke ich, weil ich eigentlich so ziemlich mit allen Abteilungen zu tun habe und dann auch merke, was das für ein großes Ganzes ist. Und auch da haben wir Maßnahmen, denn ehrlich gesagt, also ich fühle mich auch wohler, wenn ich zwischendurch ein bisschen Grün um mich rum habe und Bäume, wenn ich durch eine Innenstadt laufe, als wenn ich jetzt einfach sage, naja, hier ist Beton, hier ist Kopfsteinpflaster, da kommt gleich wieder Beton und da ist noch eine alte Häuserfassade und dann ist aber auch gut.
Aber Bäume wachsen noch relativ analog, oder täusche ich mich da?
Ja, also es ist tatsächlich weitaus komplexer, als man so denkt, ne? Gerade so ein Baum, du siehst ihn als normaler Mensch in der Regel gar nicht so sehr an, wie es dem gerade geht. Das ist ja auch so ein Thema. Und ich erinnere mich, du hattest in einer anderen Sendung bei Free FM hier auch mal einen Kooperationspartner von uns zu Gast. Da ging es um die berühmten Talking Trees.
Jawohl, genau. Ja.
Und das ist auch eine Maßnahme von Smart City, die jetzt keiner so im ersten Moment wahrnimmt, die aber jetzt gerade zum Beispiel in der Neumer Zeitung beschrieben wurde. Es geht um einen Baum, Buche Berti, du erinnerst dich vielleicht noch, die im Botanischen Garten steht und die mit sogenannten Phytosensoren ausgestattet wird. So, warum macht man sowas? Man will einfach wissen, wie es dem Baum geht. Das heißt, dass man guckt nicht einfach nur, ach, ist gerade nass, so wie beim heimischen Blumentopf, sondern man guckt, wie der Saftfluss ist, wie es der Krone geht, in welche Richtung sich der entwickelt, wächst der gut, also gibt es irgendwelche Umwelteinflüsse, die den irgendwie in seinem Wachstum beschränken? Also da gibt es relativ viel dazu. Und das wird auch ausgespielt mittelfristig auf eine Homepage, sogar auf einen Instagram-Kanal ist geplant. Das hast du alles noch in Erinnerung von deinem
Instagram gibt es doch schon.
Ja, gibt's auch, natürlich, genau. Aber man hat gesagt, okay, das ist ein erfolgreiches Projekt und das transferieren wir jetzt einfach mal auf 10 Bäume in der Innenstadt.
Mhm. Ja, und da hat man dann auch gleich wieder eure Kooperationspartner, die du ja auch schon angekündigt hast, dass in der Regel nicht so läuft, dass ihr vor euch alleine irgendwie hinwurschtelt, sondern genau. Ihr habt entweder andere Abteilungen der Stadt Ulm mit dabei. Du hast die SAN angesprochen, du hast auch die Kulturabteilung angesprochen oder ihr habt natürlich auch relativ viel mit der Uni oder genau. Anderen Kooperationspartnern, weil ihr seid jetzt nicht diejenigen, die das entwickeln und ihr seid natürlich auch keine Biologen in dem
genau.
Fall.
Wir sind so die, ja, wie soll ich sagen, die Ambassadors. Also wir versuchen die Abteilungen und die ganzen ja, Gewerke, ob das jetzt Wissenschaft ist, ob das mit Hochschulen natürlich dementsprechend oder dann eben Wirtschaft, sinnstiftend zusammenzubringen. Die laufen sich ja normalerweise kaum über den Weg. Und wenn man dann einfach sagt, man hat jetzt ein gemeinsames Projekt und guckt einfach, wo die Synergien sind, da sind wir die Vermittler. und die Ermöglicher. So muss man sich das eigentlich vorstellen, unseren Job. Wir machen Projektmanagement.
Also ein konkretes Ding ist neben Lederhof, dass jetzt mehrere Bäume in die Stadt kommen und ihr uns dann immer sagen könnt, ich kann dann auf die Homepage oder auf die App schauen und dann weiß ich Baum A, B und C.
Genau, da läuft gerade ganz lustig für diese 10 Bäume, läuft gerade ein Namenswettbewerb.
Okay.
Gut. Genau, und you name it,
wie man so schön sagt. Buche Berti ist schon weg, ne?
Ne, Buche Berti, die steht im Botanischen Garten, aber es läuft ein Namenswettbewerb, weil man es halt einfach sagt, okay, dass halt in der Wilhelmsburg oben steht zum Beispiel einer und da wäre es natürlich jetzt ein bisschen fade, wenn man die einfach Willi nennen würde. Und da setzt man auf die Kreativität der Bürger wieder, die dann sich einfach was Tolles einfallen lassen. Und es entsteht natürlich auch eine gewisse Bindung. Mich interessiert ja, wie es meinem Baum so geht, den ich benannt habe. Mhm. Also das ist so eine Brücke, wo wir den Leuten auch so ein bisschen bewusst machen wollen, hey, das ist ein Baum und der ist nicht einfach da wie so ein Fels, sondern da muss man schon gucken, was der uns so mitteilen möchte. Ne? Sprechen ist halt ein bisschen schwierig. Wir wollen ihm so ein bisschen Sprachrohr verschaffen und im Idealfall können wir auch nachhaltige Dinge daraus ableiten. Wenn man einfach merkt, okay, jetzt ist mehr Starkregen oder weniger Starkregen oder das wirkt sich so aufs Wachstum aus und es ist früher warm oder später oder was auch immer. Also solche Dinge kann man natürlich da langfristig sehr, sehr gut ermitteln und natürlich auch Handlungsempfehlungen davon ableiten, wie wir, und da sind wir wieder bei der Lebensqualität, wie wir die dadurch steigern können, dass wir sagen, hey, diese Sorte Baum, das sind unterschiedliche Sorten, ist vielleicht nicht so optimal für Langfristigkeit an so einer Stelle, sondern wir müssten da eher was anderes nehmen. Oder wir brauchen nicht 2 davon, sondern eher 20. Ne? Mhm. Also solche Sachen kann man da langfristig ableiten, weil so ein Baum ist für uns ja zum einen natürlich als Sauerstofflieferant sehr relevant. Und gleichzeitig wird's ja auch wärmer. Also da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Wir haben eine Erderwärmung und da helfen uns Bäume sehr.
Gerade in der Innenstadt, wo es sonst alles versiegelt ist.
Ganz genau. Das ist also wirklich so eine Sache. Und dann kommt halt auch dazu, dass so ein Baum, bis der mal so einen halben Meter Durchmesser hat, halt leider nicht in 2 Jahren auf dieses Maß kommt. Das heißt also, auch so ein Baumprozess, bis der dann mal so die ersten 7 Jahre überstanden hat, das ist also ein bisschen wie Kinder großziehen. Das weiß ich wiederum aus einer anderen Maßnahme, die wir zum Beispiel mit dem Grünflächenamt zusammen machen. Da geht es massiv um Bewässerung. Ne? Dass man also einfach Feuchtigkeitssensoren ausgebracht hat nahe des Wurzelwerks, also auch in Neubauvierteln oder Sanierungsvierteln wie im Dichterviertel, wo man einfach sagt, okay, wir wollen ja einfach mal wissen, ist es sinnvoll, da einmal mit dem Gießwagen hinzufahren und mal auf gut Glück draufzuschütten? Sondern uns wird ja interessieren, A, wann müssen wir losfahren, auch um Wege zu sparen. Wir haben ja auch gleichzeitig Fachkräftemangel, das heißt, man hat ja gar nicht die Kapazität, dass man da jetzt jeden Tag 100 Mann losschickt. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, okay, wir haben uns das jetzt mal 2-3 Jahre angeschaut und der braucht immer noch mehr Wasser. Ist das nur der Baum oder sind das alle Bäume?
Liegt es am Topf oder ansonsten was? Oder?
Baum ist eher nicht im Topf.
Es geht nicht um Topf.
Es geht um richtige Bäume, genau.
Also das heißt, da gehen die richtig tief in die Wurzeln rein und messen.
Ja, genau, da gibt es unterschiedliche Messhöhen und du hast gerade schon das nächste Beispiel in Sachen Nutzen angesprochen. Das machen wir mittlerweile hauptsächlich mit einem städtischen LoRaWAN-Netz. Also LoRaWAN sagt den meisten genau gar nichts. Das kann man sich ein bisschen wie das heimische Wi-Fi nur mit ein bisschen anderer Funktion vorstellen. Es werden nur geringe Datenmengen übertragen und dafür haben wir eine sehr, sehr große Reichweite. Das heißt, es gibt eigentlich, man kann sagen, komplett über das Innenstadtgebiet eine Art Wi-Fi-Netz, das ich als Bürger frei nutzen kann. Und zwar nicht, um im Internet zu surfen mit meinem Smartphone, sondern dort werden Sensoren angebunden, die oft ja nur 2 Zustände beschreiben. Ja, nein, manchmal auch 5 oder 4, je nachdem. Und da braucht man gar nicht sehr viele Daten übertragen. Das Schöne ist eigentlich, dass dieses LoRaWAN-Netz eigentlich jedem Bürger zur Verfügung steht. Und zwar kostenfrei.
Das heißt, wo finde ich das? Wenn ich mein Handy aufmache, finde ich das dann neben WLAN und Bluetooth? Ploppt mir das dann da entgegen?
Gar nicht auf dem Handy. Sondern auch hier muss man so wieder ein bisschen mit Input-Output denken. Das heißt, also ich schicke Dinge, also Informationen von Sensoren rein. Das wird gesammelt, idealerweise auf der ebenfalls frei verfügbaren städtischen Datenplattform, datenhub.ulm.de. Und von dort aus kann ich es dann wieder ausspielen. Das heißt, ich kann es mir entweder da anschauen als Rohdaten oder ich bin entsprechend affin, bastel mir selbst ein Ausgabetool als App, als Website oder sowas oder nutze bereits Vorhandenes. Auch hier kommt was Städtisches dazu, wo ich mir das dann immer live anschauen kann.
Ist aber eher was für die Leute, die schon so eine gewisse Technikaffinität haben.
Das ist eine Variante. Die anderen schauen halt einfach auf die städtische Seite. Es gibt dazu auch einen LoRaWAN-Park, der ist zum Beispiel direkt bei uns vor der Haustür, also so vor der Synagoge, Sattlergasse, also so die Ecke ist das angebracht. Da sind mehrere Sensoren angebracht. Das ist Besucherstrommessung, besagter Feuchtigkeitssensor. Alles Mögliche ist da drin. Und da gibt es auch ein großes Display direkt in der Sattlergasse, wo ich das auch im Detail mal einfach anschauen kann. Das wechselt immer schön durch und kann dann auch lesen. Das macht der Feuchtigkeitssensor, da gibt es einen Hochwassersensor an der Donau. Das spielt alles an dieser Stelle zusammen. Das ist also eine Ausgabemöglichkeit, wo ich mir das bequem anschauen kann. Und da schlage ich auch die Brücke natürlich zum Privaten. So ein LoRaWAN-Sensor, je nachdem, was ich möchte. Feuchtigkeitssensor gibt es für 20, 30 Euro. Den kann ich mir privat kaufen, kann mir den in meinen Schrebergarten am anderen Ende der Stadt reinsetzen, binde den einmal an dieses TTN, an den Datenhub an. Das ist eine Sache von 5 Minuten klicken. Das ist auch selbsterklärend, beziehungsweise gibt es reichhaltige Hilfestellungen dazu. Und kann dann auf meinem heimischen Smartphone einfach schauen, ob es sich lohnt, ans andere Ende der Stadt zu fahren, um meinen Schrebergarten zu gießen. Also sowas steckt eigentlich dahinter, dass wir hier gleichzeitig auch versuchen, dem Bürger diese Dinge kostenlos zur Verfügung zu stellen, dass er einen privaten Nutzen für sich ableiten kann.
Und sind diese Daten dann auch schon aufbereitet oder sind die jetzt für den Technik-Nicht-Freak etwas schwierig zu verdauen?
Die sind roh. Es gibt natürlich schon gewisse Tools, wo ich diese Daten dann vielleicht auch auswerten. Also es ist immer auch eine Sache der Interpretation. Ich kann jetzt sagen, der Sensor spielt halt aus, Wert 10, Wert 20, Wert 70 oder sowas. Ich muss dann schon selbst ein bisschen rausfinden, ob Wert 40 noch gut ist. Und das heißt, ich muss losfahren zum Gießen oder ob ich schon bei Wert 50 losfahren muss. Das ist eine Erfahrungsgeschichte. Also entweder ich kaufe mir was dazu, ich nehme irgendein Open-Source-Tool, das das für mich darstellt und vielleicht in, was auch immer da relevant sein könnte, Feuchtigkeitsgrad. Also man kann sich da so ein bisschen reinfuchsen, aber die Grundmöglichkeit besteht, dass man so ein bisschen basteln kann und das für sich nutzt. Also eine Anwendung habe ich vor kurzem gehört, war phänomenal, hätte ich nie gedacht, Friedhöfe. Also ich hatte dann plötzlich so ein Bild, das hat man mir auch reingepflanzt, von armen Mütterchen, die Berge hochlaufen müssen, um auf den Friedhof zu schauen, ob gerade noch genügend Wasser da ist, beziehungsweise das Grab noch feucht ist, die Pflanzen drauf. Und da gibt's ganz einfache Möglichkeiten, dass man eben dieses LoRaWAN nutzt, einen Sensor reinsteckt. Das ist wirklich nicht mehr, das sind handelsüblich Batterien drin, die ein paar Jahre halten. Und auf der Ausgabeseite muss es ja gar nicht immer ein schickes Display sein. Das kann ja ein Lämpchen sein, das rot oder grün leuchtet.
Wo finde ich jetzt diese Daten, außer bei euch vor der Haustür im Display? Gibt es da eine Seite von der Stadt Ulm, wo diese Rohdaten liegen quasi?
Ja, es gibt einmal natürlich diese Rohdaten, wie eben gesagt, datenhub.ulm.de. Oder wenn ich mich für das LoRaWAN interessiere, gibt es also einmal den LoRaPark, also LoRaPark am Stück.de. Beziehungsweise wenn ich mich für LoRaWAN allgemein interessiere, gebe ich LoRaWAN bei der Suchmaschine meines Vertrauens ein und werde mehr als ausführlich dazu informiert.
Die Plattform im Uwe Brennstuhl von der digitalen Agenda der Stadt Ulm. Wir kommen jetzt schon in die Schlussrunde. Um 5:10 ist gleich vorbei. Wir haben schon über einige Sachen, die ihr bei der digitalen Agenda macht, so geredet. Aber wir haben noch zwei Beispiele, die du noch anbringen möchtest, was quasi, wie das beim Bürger dann ankommt.
Genau. Also ein Beispiel ist natürlich, dass wir sehr eng mit der Bibliothek, mit der Zentralbibliothek zusammenarbeiten, mit denen mehrere Maßnahmen machen. Und eine Maßnahme haben wir jetzt gerade gestartet. Das wird vermutlich bis Ende 26 dann noch soweit sein. Es gibt einen sogenannten Co-Learning, Coworking Space, den wir da gerade entwickeln, die den Bürgern vor allem die Möglichkeit bietet, ihre eigenen Projekte voranzubringen. Das heißt, du lieber Frank, hast vielleicht irgendwie ein paar Leute um dich rum und sagst, ich habe irgendwas Tolles vor, aber immer bei mir am Wohnzimmertisch sitzen ist irgendwie blöd auf Dauer. Ich suche einen Raum, wo ich 24/7 rein kann, wo ich auch eine technische Mindestausstattung habe, wo ich sage, okay, da kann ich arbeiten. Und das wird der Co-Learning Space, den wir mit der Bibliothek umsetzen. Das heißt, als Bürger kann ich mich da kostenlos einbieten. Also nicht einmieten, ich muss ja nichts bezahlen, sondern ich kann mich einbuchen. Da wird es eine Buchungsplattform geben, die dann quasi frei verfügbar ist, wo ich sagen kann, hey, ich brauche da um XY Uhrzeit für eine Stunde oder zwei einen Raum. Da ist gerade ein Slot frei, da buche ich mich ein, das kostet mich gar nichts, bringe meinen Sprudel mit oder vielleicht auch abends mal mein Bier oder so und kann diese Räumlichkeiten dafür nutzen.
Also und wo werden die dann sein, diese Räumlichkeiten?
Die sind in der Bibliothek.
Ich gehe dann in die Bibliothek rein.
Da kann genau,
ich dann
du abends kriegst eine Zugangsmöglichkeit, 24/7. Da arbeiten wir auch gerade dran. Also wir sind die, die sowas entwickeln und umsetzen, sodass du als Bürger quasi nur einen Bibliotheksausweis brauchst, vielleicht auch in digitaler Form, sodass du quasi 24/7 in die Bibliothek rein kannst. Das sind übrigens Durchlauf aktuell 1000 Mann am Tag. Also ich war wow. Und das kann man natürlich noch ein bisschen steigern, weil es ist ja schon ein imposantes Gebäude mit unglaublich vielen Möglichkeiten, also weit über Bücher hinaus. Ich kann zum einen das nutzen, ich kann aber auch einfach sagen, ich habe da eine Lerngruppe, ich möchte was entwickeln oder sonst was und kann diese Räumlichkeiten dann auch buchen und nutzen.
Und wie schauen diese Räumlichkeiten dann aus? Schreibtisch mit Computeranschluss oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, weniger Schreibtisch, sondern es gibt dann tatsächlich einen schönen Tisch. Ich habe erst gestern ein Bild gesehen, wie es aussehen soll. Es ist also ein schöner großer Besprechungstisch, sehr heimelig mit Stühlen und entsprechender EDV-Ausstattung, also keine Computer, aber vielleicht dann passende Monitore etc. Also da machen wir uns gerade noch Gedanken dazu, was eigentlich nötig ist, um da gut arbeiten zu können. Und das ist vor allem frei verfügbar für die Bürger.
Das fängt jetzt gerade erst an. Also ihr habt sehr, sehr viele Sachen, die im Werden quasi sind.
Die Planung dazu ist gerade so im Abschluss. Und wir sind jetzt gerade so dabei mit Ausschreibung, muss ja auch alles rechtlich abgesichert sein, das umzusetzen. Also das ist eine Maßnahme, die eins zu eins natürlich auf die Bürger übertragbar ist, da hat jeder was davon, wenn er da einfach reinlaufen kann und sagen, wow, cool.
Jetzt mal eine Frage für unsere älteren Bürger, warum muss das immer alles auf Englisch sein?
Ja, das ist natürlich so eine Sache, also du unterstellst jetzt allen älteren Bürgern, dass sie kein Englisch können.
Ich unterstelle das nicht allen älteren Bürgern, aber okay. Ich sage, dass vielleicht ältere Bürger da eher Hemmschwelle haben, in dem Coworking Space sich einzubuchen mit einer App.
Du meinst so, Gruppenraum wäre schöner, oder?
Ist okay. Einfach nur, ob das schöner ist, weiß ich nicht. Das ist einfach eine Frage jetzt nur.
Ja. Nee, ist natürlich schon so ein Punkt. Also man ist da ein bisschen im Dilemma. Also einerseits guckt man in andere Länder. Ich kann mich an ein Interview mit einem digitalen Native in Finnland erinnern, den man gefragt hat, oder was Estland, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ein Land, das sehr weit diesbezüglich ist. Wie macht ihr das denn mit euren älteren Bürgern? Wie holt ihr die denn ab mit dieser ganzen neuen digitalen Technik? Da ihr macht ja alles nur noch mit einer App irgendwie. Wie erklärt ihr das denn denen? Und dann sagt er ganz klar, naja, das ist eigentlich gar kein Problem, weil wir machen das ja seit 20 Jahren. Da waren das ja noch gar keine älteren Bürger. Das heißt, die kennen das von jung auf. Und das ist immer so ein bisschen das Dilemma, dass man den Menschen, die vielleicht ein paar Tage älter sind, einfach so gar nichts mehr zutraut. Und nichtsdestotrotz haben wir aber auch ganz neue Tools wie KI, die Dinge automatisch übersetzen, die es in eine einfache Sprache übertragen. Also man kann das ja immer so ein bisschen synergetisch auch denken, ja. Und da jetzt ein zweites Schild hinzuschrauben, das ist, glaube ich, jetzt nicht die große Herausforderung. Aber
ging nicht um das zweite Schild.
Aber wir müssen auch ein bisschen internationaler denken. Wir haben ja auch sehr viele Studenten, Touristen etc., die halt mit dem Gut Schwäbisch nicht so viel anfangen können. Ne? Deshalb ist es auch gut, sowas dastehen zu haben.
Internationale Stadt. Das zweite Ding, was du dann noch anbringen würdest, in aller Kürze noch ganz
das
schnell
zum Ende. Das ist auch eine Sache, die uns die eigentlich jeden betrifft, das Thema Fake News. Das hat ja ein bekannter amerikanischer Präsident geprägt, so nach dem Motto, ich lüge nicht, ich habe Fake News. Also es wird immer schwieriger, wenn man im Internet unterwegs ist, da zu unterscheiden, klare Botschaften zu erkennen. Da haben wir eine Maßnahme, die dieses Jahr abgeschlossen wird, auch mit der Bibliothek, dass wir Workshops zu Fake News anbieten. Da rennen der Bibliothek die Bude ein, das wird da auch verstetigt. Das heißt, in der Bibliothek wird das weiter angeboten werden. Und wir machen da auch direkt aktiv mit den Bürgern was. Wir hatten zwar kurz einen Schuhhausplatz, dass wir einfach Fake News Check direkt mit den Bürgern gemacht haben, machen es am 28.07. bei Stürmt die Burg, Sonntagnachmittag, gechillt vorbeikommen, gucken, ob ich ein KI-Bild erkenne oder ob ich dann wirklich weiß, ob eine Meldung auch wahr sein kann oder nicht. Kommt einfach mal vorbei, macht einen Test, ich bin persönlich da.
Das hat so Workshop-Charakter dann?
Oh, gar kein Workshop, das ist einfach ein launiger Test. Das ist ein Kahoot-Test, den kann ich per QR-Code machen, digital oder auch ganz physisch mit Bildchen, die ich in der Hand halte und mit einem Buzzer dann draufdrücke, wenn ich der Meinung bin, ich habe es erkannt.
Und das ist im Rahmen von Stürm die Burg. Das wird es aber auch weitergeben dann in Zusammenarbeit mit
der... Das ist Pop-Up-mäßig, das taucht immer wieder auf irgendwie. In der Bibliothek ist es natürlich verstetigt, da kann ich einen richtigen Workshop für Jung und Alt buchen.
Das geht dann weiter, aber da ist auch wieder so, dass ihr das nicht selber macht, sondern ihr habt wieder Kooperationspartner.
Wir stoßen das an und es wird quasi von den jeweiligen Kooperationspartnern auch über unseren Projektzeitraum hinaus weiter betrieben. Das ist immer die Bedingung auch davon.
Und jetzt schauen wir nochmal in die Zukunft. Ganz kurz, kannst du jetzt auch sagen, was als nächstes auf uns zukommen wird? Was liegt bei euch in der Pipeline, was da noch kommen wird, worauf wir uns freuen können? Oder darfst du das nicht verraten?
Ja, was heißt verraten? Nee, man kann eigentlich nachsehen, was wir machen. Also es gibt die Seite smartcitystrategie-ulm.de, wo ich eigentlich ganz genau sagen kann, langfristige Maßnahmen, was alles noch geplant ist. Die Details dazu kann man, wenn man da wirklich sehr interessiert ist, natürlich auch nachfragen. Es gibt eine E-Mail-Adresse missionsmartcity@ulm.de. Da kann ich jederzeit als Bürger hinschreiben und sagen, hey, also das ist schon spannend, ich habe da XY-Anfrage, beantwortet mir das doch mal. Oder über die Beteiligungsplattform.
Damit rufen wir alle Bürger auf, stürmt nicht nur die Burg, sondern stirbt auch die Smart City, stürmt die digitale Agenda. Vielen herzlichen Dank an den Gast heute von der digitalen Agenda, Uwe Brennenstuhl, dass du für uns in der letzten Stunde Zeit gehabt hast.
Danke für die Einladung, ich war gerne da.